weil die Covid-19-Pandemie 2020 ein so allseits bestimmendes Thema war, ist es nicht unbedingt verwunderlich, dass es auch Grippen gibt, die eben genau dieses Narrativ und dieses Thema aufgegriffen haben. Und eine Grippe davon ist ein Kunstwerk, was von Kindern im Rahmen eines Workshops im Krakauer Kulturzentrum Podgórze gestaltet wurde im Herbst 2020. Das Kunstwerk ist fast einen halben Meter hoch, also schon relativ ordentlich. Es ist aus Pappe gefertigt und mit Folie in leuchtenden Farben verziert. Maria Josef und das Jesuskind sind im Zentrum zu erkennen. Außerdem Engel, die sich an den Türmen befinden, die sogenannten Heiligen Drei Könige und Figuren in folkloristischen Trachten. Alle Figuren von der Krippe haben eins gemeinsam. Ihre Gesichter werden zur Hälfte von Hygienemasken bedeckt.
Diese Folge von Geschichte Europas ist Teil meiner Kooperation mit dem Organisationsteam der studentischen Tagung Was bleibt? Erinnerung in Ost- und Südosteuropa aus dem Wintersemester 2023/24 an der Universität Mainz. Mit Annika Häberlein kehren wir nach Polen zurück. Dort existiert eine ganz besondere Tradition des Krippenbauens in der Stadt Krakau. Diese Krippen zeichnen sich dadurch aus, dass sie historische und aktuelle Themen aufgreifen und diese in die Darstellung der biblischen Geschichte integrieren. Als Beispiele schildert Annika dabei etwa die Heilige Familie mit Mund-Nasen-Schutz in den Krippen des Jahres 2020 oder die Geburt Jesu im Luftschutzbunker nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022. Zum Schluss schauen wir allgemein darauf, wie diese Tradition mit der Geschichte Polens verwoben ist und was das immaterielle Kulturerbe und damit auch die Krippentradition Szopka auszeichnet. In den Shownotes findet ihr neben einem Link zum Museum in Krakau auch inhaltlich verknüpfte Folgen und Hinweise, wie ihr mir Feedback und Kommentare zuschicken könnt. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr eine einmalige Spende auf PayPal senden oder eine monatliche Überweisung bei Steady einrichten. Dabei möchte ich ganz besonders Cornelius hier als neues Mitglied bei Steady begrüßen. Diese Form der Unterstützung hilft mir nämlich enorm dabei, genau wie mit dieser Folge hier, gelegentlich auch mehrere Eigenproduktionen in einer Woche zu veröffentlichen und mit spannenden Projekten wie dieser studentischen Tagung kooperieren zu können. Annika stellt sich jetzt als neuer Gast zunächst vor und schildert, wie sie zu ihrem Thema kam. Das Episodenbild dieses Interviews zeigt eine Krakauer Krippe und wurde dabei von Annika selber aufgenommen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse und schöne letzte Adventstage beim Anhören unserer Aufnahme aus dem November 2024.
Mein Name ist Annika Häberlein. Ich bin Historikerin, genauer gesagt Public Historian und Kulturwissenschaftlerin. Ich habe vergleichende Kulturwissenschaft, Geschichte und Medienwissenschaft in Regensburg und Krakau sowie Public History in Köln studiert und momentan bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Public History hier an der Universität zu Köln. Der Startschuss für die Beschäftigung mit osteuropäischer Geschichte und Alltagskultur war bei mir tatsächlich ein Auslandssemester in Polen 2017, also noch im Rahmen meines Bachelorstudiums und schon eine ganze Weile her. Und damals habe ich für 6 Monate in Krakau gelebt und studiert und bin dort zum ersten Mal auch über die Krakauer Krippentradition Szopka gestolpert, weil ich eben auch zur Weihnachtszeit dort war. Seit 2020 beschäftige ich mich mit der Tradition jetzt dann eben auch auf Forschungsebene und ich hatte das Glück, dass ich seitdem immer wieder nach Krakau zurückreisen konnte, um die Kunstwerke der jeweiligen Jahre zu sehen und auch mit den AkteurInnen vor Ort zu sprechen. Was für mich an Kulturerbe und speziell immateriellem Kulturerbe so spannend ist, ist irgendwo der Fakt, dass für viele, gerade so ja in der Öffentlichkeit, Kulturerbe immer noch sehr stark mit traditionellen Werten verknüpft ist. und mit Gedanken wie, das war schon immer so, das muss immer so bleiben, das müssen wir genauso festhalten, ja, verknüpft wird. Also Kulturerbe als etwas sehr Statisches, Unbewegliches. Dem ist aber eigentlich gar nicht so. Und Kulturerbe und eben gerade auch immaterielles Kulturerbe ist vielmehr geprägt von sozialen und dynamischen Prozessen. Und genau das kann man eben in der Krakauer Krippentradition Szopka total gut erkennen. Denn dieses in ihrer Ausgestaltung fluide und verknüpft traditionelle Elemente, die bis ins 19. Jahrhundert reichen, und moderne Elemente aus der Jetztzeit und erzählt eben so viel mehr als nur eine klassische Weihnachtsgeschichte, was man im ersten Moment mit einer Krippe verbinden würde, und dann überrascht die Tradition einen.
Wieso bist du nach Polen gegangen für den Austausch? Ja.
Ich habe mich damals für Polen entschieden, weil ich dachte, ich will irgendwas machen, wo ich vielleicht nicht im ersten Moment in den Urlaub hinfahren würde. Und sehr viele von meinen KommilitonInnen sind damals nach Irland oder nach Spanien. Und ich hatte schon immer eine Affinität für Osteuropa und ein Interesse für die Sprache und die Kultur dort. Und habe mir dann gedacht, Polen, Krakau, war ich noch nie, klingt spannend, gehe ich hin.
Und da müssen dich diese Krippen ja sehr fasziniert haben, nachdem du sie gesehen hast und jetzt damit auch dich wissenschaftlich beschäftigst. Was ist an diesen Krippen so besonders?
Das Besondere an den Krippen ist, dass man was ganz anderes zu sehen bekommt, als das, was man im ersten Moment erwarten würde. Bei der Krakauer Krippentradition Szopka handelt es sich zwar um händisch gebaute Krippen, die aus Holz und Papier und auch Stroh bestehen oder eben auch aus Pappe und mit Figuren ausgestaltet sind. Jedoch gibt es einzelne Elemente, die sich immer wieder verändern im Laufe der Zeit, weil eben die KünstlerInnen zeitgenössische, kulturelle, architektonische und historische Elemente in ihre Krippen mit einbauen. Das heißt, von Jahr zu Jahr tauchen andere Merkmale, andere Narrative, andere Elemente in den Krippen auf. Und dadurch werden immer so kleine Momentaufnahmen geschaffen, die dann eben das Jahr selber nochmal abbilden oder einfach Themen, die für die Menschen zu dem Zeitpunkt relevant waren.
Das heißt, man kann an diesen Krippen auch immer ganz gut erkennen, in welchen Kontexten, in welchen Jahren sie erschaffen wurden.
Genau. Und das ist eben eine der Besonderheiten und was die Tradition für mich und auch, sag ich mal, alle, die sich das anschauen, so spannend macht. Es gibt natürlich die ganz klassischen Krippen, die die biblische Geschichte als Hauptnarrativ haben und die heilige Familie im Zentrum der Krippe mit Josef, Maria und Jesus. Und die sonst, sehr klassisch gestaltet sind. Und dann gibt es wiederum Krippen, die zwar auch die Weihnachtsgeschichte thematisieren, also die heilige Familie ist eigentlich fast immer dabei, aber eben das Narrativ ganz deutlich in eine andere Richtung geht oder ganz deutlich anders noch erzählt werden kann. Und ich habe da auch mal 3 Beispiele mitgebracht, die das ganz gut verdeutlichen. Und mit dem ersten Themenbeispiel springen wir einmal zurück in das Jahr 2020. Wir erinnern uns, die Covid-19-Pandemie wirkte sich im Herbst und Winter 2020, 2021 weltweit spürbar auf den Alltag und das Leben vieler Menschen aus. Vielleicht zur Erinnerung einfach einmal kurz ein Blick darauf, was unter anderem bei uns im Dezember 2020 los war. Zum einen sollten alle Risikogruppen per Verordnung Zugang zu kostenlosen FFP2-Masken bekommen. Am 26. Dezember 2020 begann in allen EU-Mitgliedstaaten die Verteilung des Impfstoffes und die sogenannten AHA-Regeln, die wir heute quasi schon wieder vergessen haben, waren damals noch in aller Munde. Das hieß Abstand halten, Hygieneregeln beachten und Alltagsmasken tragen. In Polen gab es zu dieser Zeit ganz ähnliche Regeln. Im Herbst 2020 gab es einen sehr drastischen, enormen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Polen, was auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel eine Regelung eingeführt wurde, die den Zutritt zu Lebensmittelläden und Supermärkten zu bestimmten Zeiten nur für Risikogruppen erlaubt hat. Und weil die Covid-19-Pandemie 2020 ein so allseits bestimmendes Thema war, ist es nicht unbedingt verwunderlich, dass es auch Krippen gibt, die eben genau dieses Narrativ und dieses Thema aufgegriffen haben. Und eine Krippe davon ist ein Kunstwerk, was von Kindern im Rahmen eines Workshops im Krakauer Kulturzentrum Podgórze gestaltet wurde im Herbst 2020. Das Kunstwerk ist fast einen halben Meter hoch, also schon relativ ordentlich. Es ist aus Pappe gefertigt und mit Folie in leuchtenden Farben verziert. Maria Josef und das Jesuskind sind im Zentrum zu erkennen. Außerdem Engel, die sich an den Türmen befinden, die sogenannten Heiligen Drei Könige und Figuren in folkloristischen Trachten. Alle Figuren von der Krippe haben eins gemeinsam. Ihre Gesichter werden zur Hälfte von Hygienemasken bedeckt. Jede Figur in der Krippe, bis auf die Heilige Familie, trägt eine medizinische Maske tatsächlich. Und als wäre das nicht schon offensichtlich genug, ist das wohl auffälligste Merkmal des Kunstwerks die Hintergrundgestaltung. Die sieht nämlich folgendermaßen aus. Bei den Krippen handelt es sich normalerweise um dreidimensionale Werke, die meistens auf einem Podest stehen und wo keine weitere Raumgestaltung hinzugefügt wird. Bei der Krippe von 2020 aus dem Kulturzentrum gibt es aber einen Hintergrund und dieser besteht aus Säulen, die sich wiederum aus runden, gepunkteten und gezackten Elementen zusammensetzen. Und ja, wenn man jetzt überlegt, welche Assoziation weckt das, wenn ich im Zusammenhang mit dem Jahr 2020 von einem runden etwas mit Zacken spreche, dann kommen uns allen wahrscheinlich sofort ja Darstellungen von Coronaviren in den Kopf und genau das ist eben auch hiermit gemeint. Bei einer anderen Krippe aus dem gleichen Jahr, also auch 2020, sind die Bezüge zwar nicht ganz so deutlich zu lesen, aber auch hier kann man eine ganz klare Linie zu den Ereignissen des Jahres ziehen. Das Werk von dem Künstler Jakub Schawaschinski ist gerade mal 25 cm hoch, also im Vergleich zu der vorherigen Krippe relativ klein. Es fällt aber sofort auf, die Krippe entspricht zwar der traditionellen Gestaltung aus Holz und Folie und beinhaltet sogar Licht und bewegliche Elemente, doch die klassischen Figuren der Weihnachtsgeschichte muss man schon ja ein bisschen länger suchen. Es sind da ein paar Engel zu finden. Und in der Mitte der Engel, nahezu versteckt, tauchen dann Josef, Maria und das Jesuskind auf. Das war es aber dann mit Figuren. Im Zentrum der Krippe ist ein roter Vorhang zu erkennen, zugezogen allerdings. Und vor diesem Vorhang führen kleine Stufen auf eine Art Vorplatz der Krippe. Hier befinden sich ein zusammengeklappter Sonnenschirm, leere Blumengefäße, eine leere Bank und umherlaufende Tauben. Und was man auch erkennen kann, sind gebastelte Absperrpfosten, wie sie auf dem Krakauer Hauptmarkt zu finden sind. Wer den Krakauer Hauptmarkt kennt, der wird hier schon die ersten Bezüge ja, herstellen bzw. erkennen können. Denn normalerweise werden dort das ganze Jahr über Blumen verkauft und der Platz ist übersät von Tauben, die gerne von TouristInnen gefüttert und für Fotozwecke angelockt werden. Doch im Jahr 2020 blieb die Stadt quasi leer. Die Reisebeschränkungen dämmten den Tourismus enorm ein und für viele BlumenverkäuferInnen lohnte sich das Geschäft auf dem Markt überhaupt nicht mehr. Und es gab in der Stadt tatsächlich eine relativ große Diskussion darüber, wer sich denn jetzt eigentlich um diese ganzen Tauben kümmern würde, wenn doch die Fütterung durch die TouristInnen ausfällt und wegfällt. Die Bedeutung des zugezogenen Vorhangs wurde auch mir erst im Gespräch klar. Ich hatte das Glück, dass ich mit dem Künstler sprechen konnte. Und der hat mir dann erklärt, dass der Vorhang symbolisch für die Schließung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, wie zum Beispiel Kinos, steht. Also quasi, der Vorhang ist gefallen, die Bühne bleibt leer, es gibt nichts zu sehen. Und noch ein weiteres Element weist auf die Umstände der Covid-19-Pandemie hin. Die Engel in der Krippe, die ich am Anfang schon erwähnt habe, sind tatsächlich keine gewöhnlichen Engel. Vielmehr handelt es sich hier um medizinisches Fachpersonal in weißen Kitteln und Schutzanzügen und auch wieder mit Hygienemasken, welches mit Engelsflügeln ausgestattet ist. Beide Krippen mit Covid-Bezug zeigen also, dass sich diese klar dem Jahr 2020 zuordnen lassen. Und sie erzählen quasi das, was die KünstlerInnen in ihrem Alltag erlebt haben, beziehungsweise was sie geprägt hat. Die Kinder des Kulturzentrums vermitteln dies auf eine, sag ich mal, viel offensichtlichere Art und Weise, wie der Künstler Jakub Schawaschinski. Doch in beiden Krippen ist die Covid-19-Pandemie das bestimmende narrative Element. Und diese Beobachtung beschränkt sich tatsächlich nicht nur auf diese beiden Krippen. Im Jahr 2020 nahmen 87 Krippenkunstwerke an dem Wettbewerb teil. Und in 21 von ihnen waren Bezüge zur Covid-19-Pandemie zu finden. Zum Vergleich, im gleichen Jahr jährte sich außerdem der 15. Todestag von Papst Johannes Paul II., der ja aus Polen stammte, in Krakau studiert hat und in der polnischen Erinnerungskultur eigentlich den Status eines Nationalhelden einnimmt. Für das zweite Themenbeispiel, was jetzt in eine ganz andere Richtung geht, springen wir in das Jahr 2022. Die Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie spielen jetzt eigentlich gar keine Rolle mehr. Dafür lässt sich eher deutlich eine andere Bezugslinie finden, nämlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, welcher im Februar des Jahres 2022 begann. Die Auseinandersetzung mit den Themen Krieg und Flucht und das Schicksal des Nachbarlandes fand als gestalterisches Element Einzug in die Krakauer Krippen. Und besonders eindrücklich erkennbar wird das in dem Krippenkunstwerk von Tomasz Dobosz, von welchem ich auch jetzt einfach kurz erzähle, beziehungsweise welches ich einmal kurz beschreibe. Das Kunstwerk ist zwar aus den traditionellen Materialien Holz, Papier und Pappe gebaut, doch hebt es sich gerade in seiner Farbgestaltung von den anderen Krippen ab. Normalerweise sind die Krippen kunterbunt, also rot, blau, grün, gelb, pink, lila. Es gibt quasi die typischen Folien, Alufolien, Zinnfolien, mit denen die Krippen gestaltet werden, mittlerweile in allen möglichen Farben. Doch die Farbgestaltung der Krippe, um die es mir jetzt hier geht, fällt quasi komplett aus diesem Muster raus, denn es dominieren hauptsächlich zwei Farben und man kann es schon vermuten an der Stelle, nämlich die Farben Blau und Gelb, die Nationalfarben der Ukraine. Darüber hinaus gibt es im Vergleich zu anderen Krippen nur sehr wenige Lichtquellen. Und was man auch erkennen kann, ist, dass eingesetzte Miniaturfenster in den Türmen teilweise unvollständig oder sogar zerstört aussehen. Links und rechts ist an den Türmen der Krippe jeweils ein Engel angebracht. Das Einzige, was hier auf einen Engel schließen lässt, sind jedoch die Flügel. Denn ansonsten tragen die Engel kein für sie typisches weißes Gewand, wie wir das aus biblischen Darstellungen kennen, sondern Kleidung in Tarnfarben und sogar einen Schutzhelm. Es handelt sich also vielmehr um eine Darstellung von Soldaten inklusive Engelsflügeln. Nach den Figuren der biblischen Weihnachtsgeschichte muss man in der Krippe tatsächlich etwas suchen und zu finden sind sie schließlich dicht gedrängt in einem kellerartigen Raum unterhalb der Krippe, also gar nicht in dem Krippengebäude selber, so wie das eigentlich bei allen anderen Krippen immer der Fall ist. Die Szenerie erinnert damit sehr stark an Bilder von Schutzbunkern, welche im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine immer wieder in den Medien zu sehen waren und auch immer noch sind. Dass die gestalterischen Bezüge hier kein Zufall sind, ist an dieser Stelle wahrscheinlich schon klar. Das Kunstwerk steht stellvertretend für die durch die Angriffe zerstörten Gebäude in der Ukraine, die vielerorts fehlende elektrische Versorgung und die schutzsuchende ukrainische Bevölkerung. Ich hatte auch hier das Glück, dass ich bei meiner letzten Forschungsreise mit dem Künstler sprechen konnte, der im Gespräch den Überfall auf die Ukraine als Most Terrifying Event of 2022 beschrieben hat und erzählt hat, dass durch die geografische Nähe für ihn eine Art gemeinsame Wahrnehmung und Erinnerung an diesen schrecklichen Moment entstanden ist. Ganz ähnliche Bezüge finden sich in einer Reihe von Krippen 2022. Vor allem die ukrainische Nationalflagge in Kombination mit der polnischen Flagge taucht immer wieder auf, sowie Friedenstauben und Peacezeichen oder auch Figurengruppen mit Koffern, die an geflüchtete Personen erinnern. Oder auch, und das ist eine Darstellung, die sich auch 2023 noch findet, aber dann nur noch sehr vereinzelt, Teufelsfiguren mit dem Gesicht von Wladimir Putin tatsächlich. Und damit kommen wir schon zum letzten Themenbeispiel. Das waren jetzt beides Beispiele, die gut gezeigt haben, wie die KünstlerInnen zeitgenössische Bezüge und aktuelle Ereignisse in die Gestaltung ihrer Krippen einbeziehen. Die Kunstwerke werden so zu Momentaufnahmen, die eben genau diese Ereignisse festhalten und konservieren. Das letzte Beispiel tut dies im Grunde genommen auch, allerdings mehr auf einer Metaebene. Noch viel spannender ist aber eigentlich, dass es einen grundsätzlichen Impact auf die Gestaltungsmöglichkeiten der Krippe innerhalb der Tradition hatte, nämlich in Form einer neuen Bewertungskategorie, die aus dieser Grippe heraus entstanden ist und jetzt ganz neue Zugänge ermöglicht, die in den letzten fast 100 Jahren per Definition nicht Teil der Tradition hätten sein können. Es ist eben in den letzten Jahren aufgefallen, dass auch immer mehr Krippen an dem Wettbewerb teilnahmen, die mit den bis dato zur Verfügung stehenden Kategorien aus dem Wettbewerb nicht beschrieben und bewertet werden konnten. Das waren zum Beispiel Krippen aus Ton oder auch Filz, Krippen aus dem 3D-Drucker, Krippen gezeichnet auf Hygienemasken und, und. Das verwendete Material war ein anderes, aber Merkmale wie die Farbigkeit oder die architektonischen Bezüge waren trotzdem gegeben. Die Kunstwerke orientierten sich also durchaus an den Elementen der Schopka, stellten aber in ihrer Gestaltung eine komplett neue Form dar. Die Jury entschied sich, zum Wettbewerbstart 2022 eine neue Kategorie einzuführen. Und unter der Bezeichnung Schopka Off sollten jetzt auch genau diese besonderen, etwas anderen Annäherungen an die Tradition erstmals einen Platz im Wettbewerb und der dazugehörigen Ausstellung bekommen. Ziel dieser Kategorie ist es seither, Krippen in ihrer Verbindung zur Tradition zu betrachten, aber gleichzeitig neue künstlerische Ansätze zu ermöglichen und zu betonen. So eben auch bei der sogenannten Schattenkrippe aus dem Jahr 2022. Der Name der Krippe war hier Programm, und zwar wurden bestimmte Objekte und Lichtquellen so in einem Ausstellungsbereich im Museum platziert, dass sich auf der hinterliegenden Wand die Silhouette eines Gebäudes und sogar Umrisse von Personen abzeichneten. Zu erkennen waren zum Beispiel Türme, die in ihrer Form und Ausgestaltung an Kirchen der Stadt Krakau erinnerten, und eben auch ja, Personen, die in ihrer Positionierung und Form an die ProtagonistInnen der biblischen Weihnachtsgeschichte erinnerten. Relevant sind hier aber gerade auch die Objekte, die vom Künstler genutzt wurden, um eben genau dieses Bild entstehen zu lassen. Hier war zum Beispiel ein aufgerissener Müllsack, ein Regenschirm in Regenbogenfarben, eine weiße Taube oder ein Kleidungsstück in Tarnfarben dabei. Auch hier hatte ich das Glück, dass ich mit dem Künstler Philipp Fotomajczek sprechen konnte, der mir erklärt hat, dass die Gegenstände als bildliche Übersetzungen fungieren. Das heißt, jedes Objekt steht für ihn für ein Problem oder Thema, welches in Polen oder der polnischen Gesellschaft existiert oder diskutiert wird bzw. werden muss. Mit der Mülltüte will er zum Beispiel auf den Aspekt der zunehmenden Umweltverschmutzung durch den Menschen anspielen. Den Regenschirm in Regenbogenfarben versteht er zum Beispiel als Symbol der LGBTQIA+-Gemeinschaft, auf deren Situation er hinweisen möchte, denn diese kämpft in Polen seit Jahren gegen homophobe und queerfeindliche Aktivitäten und Einstellungen in der polnischen Politik und Bevölkerung. Die weiße Taube steht in Verbindung mit der Tarnkleidung und macht für ihn auf die Situation in Kriegs- und Konfliktgebieten aufmerksam, im direkten Nachbarland Ukraine, aber eben auch weltweit. Und ja, wenn man das so in der Gesamtschau sieht, dann erscheint die Krippe auf den ersten Blick wie eine Ansammlung zufälliger Gegenstände. Die Hinweise des Künstlers, der Kontext der Tradition und das entstehende Schattenbild an sich ermöglichen es jedoch, die Symbole und Elemente in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Und ja, 2023, letztes Jahr fiel die Thematisierung gesellschaftspolitischer Themen in den Krippen im Vergleich zu den Vorjahren relativ gering aus. Themen wie die Covid-19-Pandemie oder der Krieg gegen die Ukraine tauchten nur wenig bis gar nicht auf. Stattdessen thematisierten die KünstlerInnen große Jubiläen des Jahres 2023, wie zum Beispiel den 550. Geburtstag des polnischen Astronomen Nikolaus Kopernikus oder auch den 5. Geburtstag der Ernennung der Tradition als immaterielles Kulturerbe der Menschheit durch die UNESCO. 2024 wird, denke ich, auf jeden Fall wieder etwas spannender. Zeitgenössische Elemente könnten zum Beispiel Bezugslinien zu der neuen polnischen Regierung unter Ministerpräsident Tusk ziehen, aber auch zu sportlichen Großereignissen wie Olympia oder der Fußball-EM. Historische Jubiläen und damit mögliche Bezugspunkte gibt es für 2024 auch eigentlich relativ viele. Zum Beispiel den 20. Jahrestag der EU-Osterweiterung, die auch Polen umfasste, aber eben auch Ereignisse wie den 80. Jahrestag der Zerstörung der polnischen Hauptstadt und der Tod von 200.000 Menschen bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes im August und September 1944 durch die Wehrmacht und die SS. Ein Ereignis, was sehr tief in der Erinnerungskultur Polens verankert ist. Es bleibt also spannend und ich bin schon gespannt, was wir dann im Winter sehen können.
Jetzt hast du eben was von 100 Jahren gesprochen. Ich hätte jetzt erwartet, dass diese Tradition etwas ist, was sich in Polen nach dem Kommunismus entwickelt hat. Gab es das auch schon in den Zeiten der Volksrepublik Polen oder ist das sogar noch älter aus dem Polen vor dem Zweiten Weltkrieg?
Die Entstehung der Krakauer Krippentradition wird tatsächlich auf die Zeit um 1800 datiert, doch lassen sich erste Vorläufe auch schon im 18. Jahrhundert finden. Sogenannte Weihnachtsspiele erlebten damals als Theater im Kleinformat eine Art Hochphase. Ihren Ursprung hatten sie im sakralen Kontext. Neben der Veranschaulichung der biblischen Weihnachtsgeschichte dienten sie auch der Unterhaltung. Und die christlichen Weihnachtsspiele wurden in den Kirchen der Stadt aufgeführt, so auch in Krakau. Und das Ganze waren aber noch aus Holz gebaute und mit Strohdächern bedeckte Krippenkonstruktionen mit ganz klassischen Figuren eben aus der Weihnachtsgeschichte. Zur Ausschmückung der Geschichten tauchten zunehmend aber dann auch weltliche ProtagonistInnen in den Stücken auf, was immer mehr zu einer Loslösung von dem bis dato primär christlichen Kontext führte. Und wir können es uns denken, zum Missfallen der Krakauer Geistlichen. Was folgte, war ein Verbot der Weihnachtsspiele in den Kirchen. Und so kam es immer mehr zu einer Verlagerung der Krippen in den öffentlichen Raum. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts erfreuten sich private Vorstellungen und Präsentationen der Krippen in den eigenen vier Wänden großer Beliebtheit. Allerdings nur bei denen, die sich eine solche Privatvorstellung leisten konnten. Das war definitiv keine Unterhaltungsform, die für alle EinwohnerInnen der Stadt eine Option gewesen wäre. Die Verlagerung in den privaten Raum hatte aber auch damit zu tun, dass durch die Teilung des Landes die kulturellen Aktivitäten der einzelnen Regionen, Orte und Menschen einer Vielzahl von Einschränkungen ausgesetzt waren und somit eine Menge von kulturellen Aktivitäten in geschlossenen Räumen und privaten Räumen stattfinden mussten. Kurz zum Kontext, weil ich gerade von Teilung gesprochen habe. Polen wurde im 18. Jahrhundert gleich dreimal geteilt, 1772, 1793 und 1795. Und mit der letzten Teilung verschwand das Reich Polen-Litauen quasi von der Landkarte. Die Stadt Krakau gehört damit als zweitgrößte Stadt Galiziens seit Ende des 18. Jahrhunderts zu Österreich. Die anderen beiden Teile des Landes wurden als Provinz Posen, Preußen und als Kongress Polen, Russland angeschlossen. Zwar besaß Krakau zu dieser Zeit keine größere politische Bedeutung. Die Stadt fungierte in erster Linie als Grenzstadt zu den russischen Gebieten, doch sie wurde von der Bevölkerung im 19. Jahrhundert als kulturelles Zentrum wahrgenommen und galt mit ihren geschichtsträchtigen Orten und Bauten als Sinnbild für die vergangene Bedeutung der polnischen Nation. Gerade vor dem Hintergrund eben dieser Staatenlosigkeit erwies sich die Förderung der polnischen Kultur für die Bevölkerung als eine der wichtigsten Aufgaben der Spätaufklärung, immer eng verbunden mit der Stärkung eines Nationalbewusstseins. Dies führte auch zu einer Weiterentwicklung der bis dahin in Krakau bekannten Krippen. Aus einfachen Holzkrippen mit Strohdach wurden nun aufwendige Bauten aus Papier und Holz, welche mit bunter Zinnfolie überzogen und verziert wurden, sowie statische und bewegliche Elemente enthielten. Um sich in Qualität, Kreativität und Ausstattung von der Konkurrenz abzuheben, immerhin wollten die Handwerker mit den Krippen Geld verdienen, gewannen zunehmend neue Elemente an Bedeutung, wie zum Beispiel die besondere architektonische Gestaltung der Handwerksstücke. Die Gebäude der Stadt dienten dabei als Inspirationsquellen und tun es auch heute immer noch. Künstlerische Details wurden also nun zunehmend als Ausdrucksmittel eingesetzt und auch der Einfluss von romantischen Umbrüchen Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allem zu sehen in Kunst, Literatur und Musik, machte sich in den Krippen bemerkbar. Vermehrt tauchten jetzt nämlich auch nationale Elemente, wie zum Beispiel Wappenabbildungen in den Krippen auf. Und darüber hinaus ließen sich die Handwerker von folkloristischen Elementen, zum Beispiel bestimmten Farben oder auch traditioneller Kleidung, inspirieren und nutzten die Krippen fortan auch als Hommage an bedeutende Persönlichkeiten der Stadt Krakau und der Geschichte Polens. Zu dieser Zeit, wir befinden uns immer noch Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, tauchten erstmals auch zeitgenössische Elemente in den Krippen auf, wie zum Beispiel Bezüge zu den Werken des polnischen Dichters Adam Mickiewicz, welcher von 1789 bis 1855 lebte und eine ganz zentrale Figur der polnischen Romantik war. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Krakau zu einem beliebten Ausflugsziel. Es kamen vermehrt Menschen aus den umliegenden Regionen in die Stadt, die die Geschichte ihrer Heimat entdecken wollten. Und gerade die Krakauer Denkmäler und Gebäude galten als Symbole vergangener Zeiten, die die Menschen unbedingt besuchen wollten. Durch die BesucherInnen in der Stadt gewannen auch die Krippen an Popularität innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen und wurden zu beliebten Souvenirs, zu Präsenten oder auch zu Dekorationsobjekten zur Weihnachtszeit. Mit dem anbrechenden 20. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt Krakau zu einem zentralen Ort der polnischen Kulturszene, was sich auch wiederum positiv auf die Krippenszene, die Krippentradition auswirkte. Wir erinnern uns, Polen wurde ja 1795 geteilt und wir sind jetzt im 20. Jahrhundert angekommen, genauer gesagt im Jahr 1918, also nach dem Ersten Weltkrieg und 123 Jahre nach der letzten Teilung, entsteht wieder ein eigenständiger polnischer Staat. Zwischen den beiden Weltkriegen erfuhr das Land Polen eine 20-jährige Zeit der Unabhängigkeit. Gerade in den Städten führte das zu einem regelrechten Boom auf kultureller Ebene. Das zeigte sich zum Beispiel in sehr bunten Theaterprogrammen oder auch einer Vielzahl von Vereinsgründungen. Mit der Verbreitung von neuen Unterhaltungsformen geriet die Krippentradition, welche bis dahin vor allem als zusätzliche Einnahmequelle für Handwerker und als Präsente im Zuge des Weihnachtsfestes relevant war, immer mehr in den Hintergrund. Und um dem Verfall der Tradition vorzubeugen, initiierte die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Historischen Museum der Stadt im Jahr 1937 dann einen Wettbewerb rund um den Bau der Krippen. Dieser wurde zwar durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges unterbrochen und ausgesetzt, doch schon kurz danach wieder aufgenommen und die Krippentradition erfuhr einen leichten Aufschwung. Ein viel deutlicherer Aufschwung der Tradition lässt sich jedoch im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion Ende des 20. Jahrhunderts erkennen. In der polnischen Öffentlichkeit zeigte sich im Zusammenhang damit das Bedürfnis, die eigene historische Identität durch die Suche nach kontinuierlichen Elementen zu bestätigen. Und die Krippentradition war eben genauso ein kontinuierliches Element und immer mehr Menschen wollten nun auch die bekannten bunten Krippen bauen und Teil der Tradition sein. In Krakau und in Städten in ganz Polen begann mit den 2000er Jahren ein, und hier möchte ich gerne die polnische Historikerin Anna Wolf-Poweska zitieren, unaufhörlicher Prozess der Interaktion zwischen Menschen, Architektur und Kulturlandschaft. Und damit sind wir quasi im Jetzt angekommen, denn die seit dem 19. Jahrhundert gepflegte Krippentradition Szopka steht seit 2018 als erster polnischer Eintrag auf der Repräsentativliste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO.
Dann ist natürlich noch die Frage, was bedeutet das für diese Tradition? Was hat Krakau, was haben die Menschen, die diese Krippen erstellen, von der Aufnahme auf diese Liste?
Da sind sich die AkteurInnen der Tradition tatsächlich gar nicht so einig. Auf der einen Seite hat die Eintragung in diese Liste natürlich für Sichtbarkeit gesorgt, also auch vor allem internationale Sichtbarkeit und für finanzielle Unterstützung durch Förderprogramme etc. Aber wirklich konkret etwas für die KrippenbauerInnen hat die Einschreibung eigentlich nicht verändert. Die meisten KünstlerInnen sind schon seit Jahrzehnten dabei, also auch schon vor der Einschreibung. Und die sagen eigentlich alle, seitdem hat sich für uns nichts verändert. Wir bauen weiter unsere Krippen, so wie wir es eben schon vor 20 Jahren gemacht haben. Wir geben das auch so weiter an die nachfolgende Generation. Aber von der UNESCO spüren wir eigentlich relativ wenig. Das ist zumindest die Stimme aus der Community für das Museum, wo jedes Jahr die Krippen auch ausgestellt werden und dann eben der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, hat der Titel aber schon einiges geändert, weil das natürlich auch so ein Stück weit eine Marke ist. Also die Bezeichnung immaterielles Kulturerbe der Menschheit, der UNESCO, ist was, was Leute anzieht. Das ist schon auch ein Stück weit eine, sag ich mal, wirtschaftliche Ressource, die da gespielt werden kann. Und gerade in Bezug mit Tourismus funktioniert das sehr gut. Und wir kennen das sicherlich. Wir haben es alle schon mal gesehen. Die Plaketten, die irgendwo angebracht sind, wenn wir im Urlaub sind oder auch in Reiseführern, wird das dann extra markiert. Hier, das muss man sich anschauen. Das ist spannend. Das ist Kulturerbe, immaterielles Kulturerbe. Genauso funktioniert das in Krakau natürlich auch. Und davon profitiert das Museum dann dadurch, dass einfach mehr Leute kommen und sich die Krippen anschauen. Aber für die Community selber, die die Krippen baut, hat sich eigentlich nicht viel geändert, nur dass es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt.
Du hast ja jetzt geschildert, dass die Leute da sehr viel Gedanken, Herzblut und auch Arbeit in diese Krippen stecken. Was passiert denn mit den Ukraine-Krippen nach 2022 und den Covid-Krippen nach 2020? Wandern die auf den Dachboden, werden nie wieder gesehen oder wird damit auch was anderes angefangen?
Das Spannende bei den Krippen ist auch, dass wir hier von einer sehr durchmischten Akteursgruppe sprechen können. Also es gibt verschiedene Gruppen, die ihren Teil zu den Krippen beitragen und das wirkt sich auch darauf aus, wie mit den Krippen nach dem Wettbewerb und nach der Ausstellung umgegangen wird. Die drei Gruppen sind zum einen die KrippenbauerInnen, das Museum selber, was die Krippen ausstellt, und die Wettbewerbsjury. Was man zu den KrippenbauerInnen sagen muss, ist, dass man eine sehr lange Zeit den Fokus auf die Seniors gelegt hat, die erwachsenen KrippenbauerInnen. Der hat sich aber in den letzten, 20 Jahren immer mehr auf den Nachwuchs verlagert, was auch dazu geführt hat, dass neue und altersspezifische Kategorien dazu kamen. Und es ist sehr üblich, dass Krippen nach dem Wettbewerb, nach der Ausstellung einfach in den Besitz der KünstlerInnen zurückgehen. Also die haben teilweise private Archive zu Hause, wo sie eben ihre Krippen in der Sammlung aufbewahren und dann ihre Werke der letzten 20 Jahre aufstellen. Man kann aber auch bei den KünstlerInnen selber die Krippen kaufen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine entdeckt hat, die einem besonders gut gefällt, kann man über das Museum den Kontakt zu den KünstlerInnen suchen und viele davon verkaufen ihre Kunstwerke auch. Als zweite Gruppe ist die Jury zu nennen. Die Jury, die Wettbewerbsjury, bewertet die einzelnen Krippen im Rahmen des Wettbewerbs und entscheidet über die Einführung neuer Bewertungskategorien. Dadurch werden nicht selten Trends gesetzt, die sich auf die nachfolgenden Krippen auswirken und sich oft über Jahre hinweg durchsetzen. Es gibt Krippen, die eben so eine Trendgestaltung haben und die werden sehr gerne auch von zum Beispiel Restaurants oder öffentlichen Einrichtungen, Institutionen in Krakau gekauft und dann in Schaufenster zum Beispiel gestellt. Also dann wieder eher als Dekorationsobjekt, aber man kann eben ganz viele Krippen der letzten Jahre, wenn man sich durch die Stadt bewegt, in Schaufenstern, in Restaurants, in Bibliotheken finden, die eben durch besondere Merkmale oder weil sie irgendwie einen besonderen ästhetischen Anspruch erfüllen, angekauft wurden und dann als Verzierung dienen. Und schließlich gibt es eben noch die letzte Gruppe, Akteursgruppe, das Museum Krakowa, das historische Museum der Stadt. Hier werden die Krippen ausgestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und darüber hinaus entscheidet sich das Museum jedes Jahr auch für die Aufnahme von einzelnen Kunstwerken in die Sammlung. In der Regel handelt es sich hier um die preisgekrönten Krippen, aber auch um solche, die durch andere besondere Merkmale aufgefallen sind. Vor der Initiierung des Wettbewerbs in den 1930er Jahren war das Museum quasi nicht an der Gestaltung der Tradition beteiligt. Heute stellt es aber einen zentralen Ausgangspunkt und eine Art Klammer für die Tradition dar. Denn hier laufen direkt mehrere Stränge zusammen. Die Durchführung des Wettbewerbs, die Zusammensetzung der Jury, das Zugänglichmachen der Krippen für die Öffentlichkeit in Form einer Ausstellung, die Kommunikation mit den KrippenbauerInnen, die Erstellung eines Rahmenprogramms rund um die Krippen, wie zum Beispiel Workshops oder Stadtführungen, und dann eben auch die Sammlung und Archivierung für die Krippen, für das Museum, damit die dann eben bewahrt werden können für die zukünftigen Jahre.
Wir gehen da jetzt nochmal auf eine abstraktere Ebene. Du hast ganz am Anfang erwähnt, dass du dich mit Public History befasst, also dem öffentlichen Darstellen, dem öffentlichen Interesse an Geschichte. Was ist jetzt die allgemeine Bedeutung des immateriellen Kulturerbes für Krakau, für die Krippentradition und auch darüber hinaus?
Wir wissen, dass Vergangenheit und Geschichte heute auf ja ganz vielfältige Art und Weise dargestellt, verhandelt und diskutiert wird. Zum Beispiel eben in Filmen und Serien, aber auch in Museen oder bei Festen und Feierlichkeiten, in Podcasts und so weiter. Und gerade der Diskurs um die Benennung von und die Beschäftigung mit Kulturerbe ist dabei seit den frühen 2000er Jahren fester Bestandteil der wissenschaftlichen und auch der öffentlichen Diskussion. Gerade in der Öffentlichkeit ist das Verständnis von Kulturerbe immer noch sehr stark geprägt von der Verknüpfung mit Institutionen wie zum Beispiel der UNESCO und damit einhergehenden Richtlinien. Die Idee und das Konzept von Kulturerbe an sich sind aber ja schon viel älter. Es handelt sich bei Kulturerbe um eine soziale Praxis, die bestehende Werte und Normen aufgreift bzw. sich an diesen ausrichtet. Das heißt ganz konkret, vorhandene Objekte, Orte, Bauten, kulturelle Hinterlassenschaften oder Praktiken werden von einer Gruppe als Projektionsfläche ausgewählt, aus ihrem bisherigen Kontext losgelöst, neu gedeutet und mit Wert versehen und aufgeladen. Es handelt sich also bei Kulturerbe immer um einen aktiven Prozess und nicht um etwas, was von vornherein eh schon gegeben ist. Die Idee hinter dem Konzept Kulturerbe stammt aus dem 18. Jahrhundert und war damals stark verbunden mit der Entstehung einer Idee eines öffentlichen Raumes, wurde aber noch sehr stark von Privatpersonen dominiert. Im 20. Jahrhundert entwickelten Staaten weltweit Vorstellungen, Ideen, Modelle und Konzepte zum Schutz von kulturellem Erbe. Die Idee, als internationale Gemeinschaft ein globales Erbe zu schaffen und dieses auch zu schützen, bekam nach den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs dann eine sehr dringliche und neue Dimension. Und der Wunsch, Dinge zu bewahren, rückte in den Vordergrund, was sich dann zum Beispiel auch zeigt 1945 in der Gründung der UNESCO, der United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Heute verstehen wir kulturelles Erbe als Diskurs, Wertesystem und kulturelle sowie auch wirtschaftliche Ressource. Wenn wir jetzt auf immaterielles Kulturerbe gehen, bewegen wir uns mehr in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da war es nämlich so, dass zunehmend nicht-westliche Konzepte von Kulturerbe den Fokus auf Materialität und auf Gebautes in Frage gestellt haben. Der Diskurs bewegte sich weg von primär materiellen Dingen, wie zum Beispiel Gebäuden, hin zu immateriellen Momenten, wie zum Beispiel Traditionen und Praktiken. Und so verfestigte sich die Idee eines immateriellen Kulturerbes. Total spannend hier ist zu wissen, dass Japan da großer Vorreiter war. Die japanische Kulturpolitik startete nämlich schon in den 1950er Jahren ein Programm zur Sicherung von nationalem Kulturerbe, und hier wurden materielle und immaterielle Kulturgüter von Beginn an als gleichwertig erfasst. Auch die UNESCO reagierte als größte World Heritage Organisation auf diese Entwicklung. Es wurden nämlich immer mehr Stimmen laut, die die Organisation als exklusiv und eurozentrisch bezeichneten und kritisierten, nicht ganz zu Unrecht. Die UNESCO reagierte also und führte 1993 den Begriff Intangible Cultural Heritage ein und stellte ein Programm zum Schutz von immateriellem Kulturerbe vor. Hieraus wurde später, nämlich im Jahr 2003, die Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, welche dann 2006 in Kraft getreten ist. Das Konzept von immateriellem Kulturerbe erfuhr an diesem Punkt also auch eine Art Institutionalisierung. Vielleicht ganz kurz, weil es bestimmt einige interessiert, was genau die UNESCO jetzt eigentlich unter immateriellem Kulturerbe versteht. Dazu zählen mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, darstellende Künste, gesellschaftliche Bräuche, Rituale und Feste, Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur und dem Universum und Fachwissen über traditionelle Handwerkstechniken. Der Diskurs rund um materielles und auch immaterielles Kulturerbe ist in den 2000er Jahren dann sehr stark geprägt von Fragen nach Zugehörigkeit, Ausgrenzung, Verwurzelung und Besitzrecht. Die Notwendigkeit zum Schutz von gerade immateriellem Kulturerbe wird in der wissenschaftlichen, institutionellen und auch öffentlichen Diskussion in den 2000er Jahren immer stärker gefordert und gefördert. Das heißt also, auf einen Blick, der Begriff und das damit verbundene Konzept von immateriellem Kulturerbe beschreibt heute kulturelle Praktiken, aber eben auch den Umgang mit diesen. Die Besonderheit hier: immaterielles Kulturerbe kann und darf nicht von seiner ausführenden Gruppe getrennt werden. Beide Ebenen, also Praxis und Diskurs, müssen immer zusammengedacht werden. Die internationale Kulturerbeforschung ist sich heute außerdem einig, dass Kulturerbe grundsätzlich als immateriell beschrieben werden kann, das immer ein Ergebnis diskursiver und sozialer Praktiken ist und somit gar nicht als statisch beschrieben werden kann. Denn an irgendeinem Punkt entscheidet immer irgendjemand, was als Kulturerbe bezeichnet wird. Und um hier auch nochmal die Forschungsperspektive reinzubringen: bei der Beschäftigung mit Kulturerbe muss immer im Blick behalten werden, dass es sich dabei um ideologische und symbolische Konstruktionen handelt, um bewusste Entscheidungen also für und gegen etwas. Diese Entscheidungen sind immer Teil von historischen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen. Dadurch wird auch beeinflusst, wie kulturelle Bedeutungen produziert und interpretiert werden. Kulturerbe fungiert also auch als Instrument der Gegenwart, schöpft aus der Vergangenheit und produziert damit Neues. Dabei spielen vor allem lokale AkteurInnen eine wichtige Rolle, da sie die Ausformung von kulturellem Erbe maßgeblich beeinflussen. Das können ganz normale Privatpersonen sein, aber auch Institutionen wie zum Beispiel Museen, ExpertInnen oder Personen aus dem Tourismussektor. Nicht selten spielt auch ein regionaler oder nationaler Bezug eine ausschlaggebende Rolle, der dann zum Beispiel eine identitätsstiftende Funktion erfüllt oder auch wirtschaftliche Zwecke verfolgt und zum Beispiel dem Tourismus dient. Verbunden damit ist Kulturerbe also immer auch geprägt von Konflikten, Umbrüchen und Veränderungen. Für mich als Public Historian ist immaterielles Kulturerbe deswegen so interessant, weil hier Praktiken, Dinge, Traditionen, Menschen und Geschichten im öffentlichen, aber auch privaten Raum aufeinandertreffen und wir somit nach Bedeutungen, Funktionen und Narrationen fragen können, die im Zuge dessen aufkommen und verhandelt werden. Und jetzt habe ich gerade das Schlagwort Public History schon fallen lassen und deswegen ist es an der Zeit, nochmal ein paar Worte zur Public History selber zu sagen. Die Public History ist ein sehr vielschichtiges Feld und international gibt es eine Reihe von Definitionen. Eine der wohl bekanntesten ist die Definition des US-amerikanischen National Council on Public History aus 1990er Jahren. Public History wird hier beschrieben als History for the public, about the public and by the public. Und im deutschsprachigen Raum verstehen wir unter Public History zum einen jede Form der öffentlichen Darstellung von Geschichte, welche sich eben an eine breite Öffentlichkeit richtet, und zum anderen eine Teildisziplin der Geschichtswissenschaft, die sich der Erforschung von Geschichtspräsentationen und Repräsentationen widmet. Die Public History ist dabei nicht an bestimmte Themen, Epochen oder geografische Untersuchungsgebiete gebunden. Und Fragen der Public History sind also nicht selten felderübergreifend. Und genau hier kommen wir zu einem weiteren Merkmal der Public History. Sie nutzt einen breiten theoretischen und methodischen Zugang. Dieser schöpft zum einen natürlich ganz klar aus den Geschichtswissenschaften, aber eben auch aus den Theater- und Medienwissenschaften, der europäischen Ethnologie und den Kulturwissenschaften sowie aus der Archäologie. Interdisziplinarität ist für uns Public Historians also das A und O und quasi unabdingbar. Es geht in der Public History schlussendlich immer um spezifische Geschichte und spezifische Geschichten in ihren unterschiedlichen Praktiken, Performanzen und Formen und um die Erforschung der Kommunikation von Geschichte im öffentlichen Raum. Diese Kommunikation umfasst unterschiedliche AkteurInnen aus unterschiedlichen Institutionen mit unterschiedlichen Motiven, die sich alle gegenseitig beeinflussen und die es zu beleuchten gibt. Und wenn wir jetzt immaterielles Kulturerbe und die Public History zusammenbringen, lässt sich festhalten, dass der Umgang mit historischem Erbe immer auch auf die übergeordnete Frage, wie eine Gesellschaft mit ihrer Geschichte umgeht, verweist. Und eben diese Mechanismen genauer zu betrachten, hat sich die Public History zur Kernaufgabe gemacht. Die Beschäftigung mit materiellem und immateriellem Kulturerbe ist deswegen so relevant für die Public History, weil es sich hierbei um eine ganz spezifische Form handelt, Geschichte mit verschiedenen Praktiken, Performanzen und Repräsentationen zu kommunizieren und diese auch mit Bedeutung und Wert aufzuladen. Immaterielles Kulturerbe zu erforschen heißt, sich als forschende Person auf einen multimethodischen Zugang einzulassen, denn ein so breites Feld wie dieses zu erfassen, erfordert einfach die Kombination von verschiedenen Perspektiven und Herangehensweisen. Interdisziplinarität ist ja eine Stärke der Public History und die Beschäftigung mit dem Konzept Kulturerbe öffnet uns Public Historians den Diskussionsraum rein in die Heritage Studies, die Ethnologie und viele mehr. Wenn wir überlegen, was wir jetzt aus der Krakauer Krippentradition Szopka für das Konzept Kulturerbe bzw. immaterielles Kulturerbe mitnehmen können, dann gibt es da ein paar Punkte, die ich ja stark machen möchte, die ich betonen möchte. Wir wissen, dass es sich bei kulturellem Erbe nicht nur um Gebäude und Orte handelt, sondern eben auch um Speisen, Lieder oder gelebte Traditionen. Wir können Kulturerbe eigentlich jeden Tag begegnen, meist ohne, dass wir uns dessen bewusst sind. Gerade immaterielles Kulturerbe funktioniert oft durch die Unterstreichung bestimmter Ausdrucksformen. Dabei handelt es sich um eine spezifische Form des Zugangs zur eigenen Vergangenheit. Denn immaterielles Kulturerbe ist eng mit seiner Trägerinnengruppe und damit auch mit Individuen verknüpft. So bietet es einen Zugang zu Erlebnissen und Erinnerungen einer Gruppe oder einer Person. Für die Public History ist die Beschäftigung mit immateriellem Kulturerbe gerade deswegen so spannend, weil sich hier ein komplexes Zusammenspiel aus sozialer Praxis, kulturellem Ausdruck, institutionalisierter Herangehensweise und historischer Auseinandersetzung ergibt. Die Krakauer Krippentradition zeigt ganz gut, wie Tradition, Vergangenheit, Gegenwart, Deutungen, Symbole, Menschen und Orte als Bestandteile von immateriellem Kulturerbe aufeinandertreffen, ineinander verwoben sind und sich vor allem auch gegenseitig bedingen. Es geht hier zum einen um die Herstellung einer Verbindungslinie zur Vergangenheit und um die Bewahrung der Tradition, gleichzeitig aber auch um eine Verortung in der Gegenwart und um das Zulassen von Transformation. Der kontinuierliche Fortbestand der Tradition, also das weitere Interesse an ihr und vor allem auch ihr Alleinstellungsmerkmal, die jüngsten zeitgenössischen Bezüge in sich aufzunehmen, setzt immer auch einen Wandel voraus, quasi Kontinuität durch Wandel. Ein solcher Wandel hat zum Beispiel mit der Einführung der neuen Bewertungskategorie Szopka-Off stattgefunden. Diese ermutigt die Krakauer KrippenbauerInnen seit 2022 ganz konkret, neue Formen auszuprobieren und neue Zugänge zu wagen. Eine solche Entscheidung stößt natürlich immer auch neue Aushandlungsprozesse mit der Tradition selbst an. Welche Techniken setzen sich durch und bleiben bestehen? Welche neuen können vielleicht sogar dazukommen? Und so weiter. Aber auch Aushandlungsprozesse, die sich auf die soziale Praxis der Tradition beziehen, schließen hier an. Bisher hatten nur die Zugang zum Wettbewerb, die eben solche aufwendigen Krippen aus Pappe, Holz, Papier und Folie bauen konnten. Meist wurde das Handwerk über Generationen hinweg in Familien weitergegeben. Das Zulassen von neuen Gestaltungsformen erweitert auch den möglichen Kreis an KünstlerInnen, denn nun sind auch andere Fähigkeiten gefragt und sogar erwünscht. Die Gruppe und Gruppendynamik der KrippenbauerInnen wird sich aller Wahrscheinlichkeit etwas verändern dadurch. Wie, bleibt noch abzuwarten, dafür ist die Einführung der Kategorie noch viel zu frisch. die beiden Themenbeispiele zu der Covid-19-Pandemie und zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wiederum verdeutlichen sehr gut, dass es sich bei den Krippen eben nicht um bloße Darstellungen der Weihnachtsgeschichte handelt, sondern vielmehr um gebaute Momentaufnahmen, in denen Orte, Ereignisse, persönliche Erfahrungen sowie Geschichte und Geschichten aufeinandertreffen und sich vereinen. Individuelle Themen und Gedanken bleiben so nicht nur im Kopf der KrippenbauerInnen, sondern werden durch die Sichtbarmachung im öffentlichen Raum, wir erinnern uns an die Ausstellung im Museum, nach außen getragen. Sie bieten damit BetrachterInnen auch die Möglichkeit, ihre ganz eigenen Erfahrungen mit der Tradition in Verbindung zu setzen. Die verschiedenen AkteurInnen der Krakauer Krippentradition Szopka haben erkannt, dass durch die Krippen Räume für neue Wege des Festhaltens, Erzählens und Erinnerns geschaffen werden können. Und ich kann eigentlich nur sagen, ein Besuch in Krakau lohnt sich immer, aber zur Weihnachtszeit eigentlich gleich doppelt.